Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid, um wieder in Gottes Wort einzutauchen und davon zu lernen. Ich würde gerne zu Beginn beten. Lasst uns dazu aufstehen. Herr, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast und dass wir immer noch darin forschen können und immer wieder neue Schätze ausgraben dürfen, immer wieder verstehen dürfen und mehr verstehen dürfen, wie du bist. Und so will ich dich darum beten und dich darum bitten, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist zu uns sprichst, dass wir dich erkennen, dass wir dich verstehen und dass wir dich anbeten. Danke für die Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam haben. Und so will ich dich um deinen Segen beten. Amen. Nehmt wieder Platz. Ja, wir sind, mittlerweile ist das hoffentlich auch wohlbekannt, dass wir im ersten Korintherbrief unterwegs sind. Und ich will euch Mut machen, falls ihr mal eine Bibelstunde verpasst habt, dann müsst ihr die nachhören. Weil das ist ganz wichtig, dass man gerade im ersten Korintherbrief den Kontext beziehungsweise quasi so wie Paulus es aufgebaut hat und die Sachen, die er weitergegeben hat, dass man die auch gehört hat und nicht irgendwo mittendrin bei Kapitel 13, weil es da so ein schönes Kapitel gibt, dann dazu stoßt, sondern nein, es ist alles ganz wichtig. Und daher, wenn ihr mal eine Bibelstunde verpasst habt, hört die nach, das ist ganz wichtig. Daher ist heute auch mein Text eine Fortsetzung von letztes Mal. Ja? Also eigentlich müsstet ihr jetzt, wer jetzt letztes Mal nicht dabei war, es nicht gehört hat, der müsste jetzt eigentlich Pause machen und sagen, okay, jetzt höre ich mir erstmal das Vorherige an, um dann heute auch vom Gedankengang mitzugehen und dabei zu sein. Paulus macht deutlich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Und das lesen wir, wenn wir Kapitel 2 von Anfang lesen, da spricht er viel über menschliche Weisheit, über Dinge, die ein natürlicher Mensch, so wie es die Bibel oft beschreibt, also ein Mensch, der nicht gläubig ist und ein Mensch, der Gottes Geist in sich hat. Und da gibt es große Unterschiede. Und auch das ist etwas, was heute in dem Text, dieser Gedanke wird heute weitergeführt. Und darum wird es auch heute gehen. Paulus zeigt in den ersten 9 Versen auf, dass es nicht um menschliche Weisheit geht, sondern ganz allein um Jesus. Und nicht Jesus als Person, wie toll er war, sondern Jesus als Gekreuzigten. Also quasi das Werk, das Jesus für uns gemacht hat, das nochmal hervorgehoben. Es geht nicht um Paulus als Person, wobei er selbst viel erlebt hat, und auch ein Gelehrter war, sagt er, nein, ich bin nicht mit menschlicher Weisheit oder mit Redekunst aufgetreten. Es ging ihm allein nur um Jesus. Es geht ihm ganz allein um Gottes Wirken. Und so stellt er fest, oder so schreibt er, einige haben Gott erkannt und andere nicht. Und diese, die ihn nicht erkannt haben, das sind dann die Ungläubigen oder die den Geist Gottes nicht haben. Die, die ihn erkannt haben, also die, die gläubig sind, die haben auch das Geheimnis Gottes erkannt. Ja, also wenn du gläubig bist, dann weißt du, dass für dich ist das kein Geheimnis mehr, weil du hast es ja verstanden. Für die, die dann nicht dran glauben, für die ist das noch nicht verständlich gewesen. Vor allem in der Zeit, als Paulus das in die Situation der Korinther geschrieben hat. Das heißt, für sie war das noch ein Geheimnis. Sie haben das nicht realisiert, sie haben das nicht verstanden. Warum? Weil Gottes Geist nicht in ihnen war. Und das werden wir auch heute nochmal erkennen. Das Geheimnis ist an sich nichts. Heutzutage würden wir sagen, das ist kein Geheimnis, das ist doch offensichtlich. Aber für die war es ein Geheimnis, dass Jesus der Messias für alle Menschen ist. Weil wir lesen in Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keinem Menschenherz gekommen ist, was Gott, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also er hat es denen offenbart, die ihn lieben, die ihn nicht lieben, sie haben es nicht erkannt. Genau, in Vers 8, das wollte ich angelesen. Keiner von den Fürsten dieser Zeit hat sie erkannt, also die Ungläubigen haben Jesus nicht erkannt, denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Also hier sehen wir, es war ein Geheimnis, was nicht jeder verstanden hat. Und die, die Jesus gekreuzigt haben, das waren Menschen, die haben das Geheimnis nicht verstanden. Weil hättest du das Geheimnis verstanden, dann würdest du nicht den Herrn der Herrlichkeit kreuzigen. Dann wüsstest du, dass er der Messias ist. Und so sehen wir, dass es hier einen ganz, ganz großen Unterschied gibt zwischen Menschen, die Jesus lieben, die an ihn glauben, und Menschen, die nicht an ihn glauben. Und somit beschreibt Paulus hier zwei Gruppen von Menschen, denen, die den Geist Gottes haben und die den nicht haben. Und mit diesem Wissen, das ist jetzt schon, es ist jetzt nicht der ganze Inhalt des Textes, aber so wird der Text jetzt auch weitergehen. Und da wollen wir jetzt mal einsteigen. Lass uns mal 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 16 lesen. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil er geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Ja, ein Text, wo ganz viel Geist drin vorkommt. Und erstmal ist das vielleicht ein bisschen viel, man weiß ja, okay, was bedeutet das alles, aber ich will das mit euch einzeln durchgehen, um da auch diesen Text, so ein typischer Paulus-Text, ja, wo er wieder tiefe Wahrheiten in ganz wenig Text quasi weitergibt, will ich mit euch erarbeiten. Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und das ist so schön. Also wenn wir jetzt den Text so nehmen, wenn das jetzt die Überschrift ist, wenn das jetzt der erste Text ist, Gottes Geist ist notwendig, um Gottes Wesen zu verstehen. Das ist so die Grundlage. Gott hat uns den Geist gegeben, damit wir die Tiefen Gottes erkennen können, erforschen können. Er hat es uns offenbart. Und Vers 11 kommt dann auch gleich die Erklärung zu. Denn wer von Menschen weiß, was in Mensch ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Paulus gibt hier gleich, weil das ja so ein tiefer Text ist, gleich eine Erklärung. Wer erkennt schon die menschlichen Gedanken deines Nachbarns? Du kannst in einen Menschen nicht hineinschauen, außer der Mensch selber. Er kann in sich hineinschauen. Wir können in andere Menschen nicht reinschauen. Wir können nicht erkennen, was in ihnen vorgeht, was er denkt, was er fühlt. Ja, vielleicht können wir mutmaßen, wir können vielleicht Theorien aufstellen, was in ihm vorgeht. Ja, manchmal können wir anhand von gewissen Symptomen oder gewissen Handlungen können wir vielleicht auf etwas hindeuten und sagen, wahrscheinlich ist das in ihm vorgegangen. Ich finde es ja ganz interessant, wenn die Medien dann über irgendeinen schreiben und dann wird dann gleich die ganze Kindheit aufgedeckt und so, wo das Problem war. Ja, wussten die das oder wissen die das wirklich? Ich glaube nicht, dass wir das erkennen können. Wir können nicht in einen anderen Menschen hineinsehen und sehen, deswegen hat er das gemacht, deswegen hat er das gesagt, deswegen lebt er das so oder denkt vielleicht sogar so. Aber wir können in uns selbst hineinschauen. Mit unserem, sagen wir mal, menschlichen Geist, ja, meine Gedanken, mein Verstand, kann ich ja in mich hineinschauen und denken, okay, warum mache ich das jetzt? Was ist meine Motivation zu dieser Aussage? Was ist meine Motivation zu dieser Handlung? Muss ich ja nicht sagen, oder? Ne, ich mache es einfach. weil ich vielleicht denke, dass das richtig ist, weil ich vielleicht überzeugt bin, dass das jetzt gerade dran ist. Und so kann ich in mich hineinsehen und mich verstehen. Ja? Wenn mich kein anderer versteht, ich selbst verstehe mich, weil ich ja weiß, warum ich gewisse Dinge tue. Der Geist Gottes macht es möglich, dass wir Gott verstehen. Wir sind quasi durch seinen Geist in ihm drin und können ihn verstehen. Wir können Gottes Tiefen erkennen. Und das ist so gewaltig, dass wir ein Stück von Gott in uns haben und dadurch, durch diesen Geist, der in uns lebt, können wir Gott erkennen, können wir verstehen, warum macht Gott das, warum tut Gott das. Der Geist Gottes macht es uns möglich, Gottes Dinge zu verstehen. Haben wir den Geist Gottes nicht in uns, dann sind wir außerhalb von Gott und wir können in Gottes Tiefen nicht hineintauchen. Wir können das nicht verstehen, was Gott will, weil wir nicht seinen Geist haben. Aber dadurch, dass wir jetzt seinen Geist in uns haben, sind wir in Gott und wir können Gottes Dinge verstehen. Und das unterscheidet uns ganz klar von allen anderen. Das unterscheidet uns von denen, die Gottes Geist nicht haben. Sie können Gottes Tiefen nicht sehen oder nicht verstehen. Sie sehen vielleicht ein paar Dinge, die Gott tut. Sie sehen vielleicht Auswirkungen, die Gott so macht. Aber sie verstehen die Dinge nicht. Und dann werden sie sich fragen, und das ist ja heutzutage oft dann die Frage, warum? Warum, Gott, machst du das? Warum lässt du Leid zu? Warum musste gerade dies passieren? Sie verstehen nicht, weil sie nicht in Gott sind, weil sie Gottes Geist nicht haben. Sie haben vielleicht gewisse Forderungen an Gott. Sie erwarten, dass Gott nach ihrem Schema lebt. Aber sie verstehen gar nicht, was er will und was er vorhat. Wenn du Gottes Geist nicht hast, dann wirst du es nicht verstehen. Ja, selbst wenn wir Gottes Geist haben, und das merken wir ja auch in unserer Menschlichkeit, verstehen wir Gott auch noch immer nicht immer. Ja? Also warum, dürfen wir auch manchmal fragen. Und wir kriegen keine Antwort. Verstehst du nicht, also selbst wenn du Gottes Geist hast, verstehst du auch dann nicht immer, was Gott tut, weil er so viel höher ist als wir Menschen. Und da finde ich den Text aus Jesaja 55 so gut und so passend. Lass uns mal aufschlagen, Jesaja 55, die Verse 6 bis 9. Da will ich euch ein bisschen mitnehmen in Gottes Gedanken. Jesaja 55, 6 bis 9. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Besonnenheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und jetzt kommt es. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und hier realisieren wir, auch wenn wir Gottes Geist haben, auch wenn wir mit Gott leben, ist Gott immer noch weit, weit uns überlegen. Es wird nie sein, dass wir sagen, okay Gott, lass uns mal auf Augenhöhe sprechen. Ja? So, wir beide jetzt kommen, jetzt lass uns mal lass uns das mal klären. Nein, Gott wird immer weit, weit über uns sein und so können wir erkennen. Und ich finde das ein Trost, zu wissen, dass Gott weit, weit über meinen Gedanken ist, über meine Wege. Gottes Geist oder Gott selbst ist mir immer überlegen. Aber um das zu verstehen, um das zu erkennen, brauche ich seinen Geist in mir. Wir brauchen Gottes Geist, um ihn zu erkennen. Warren Wiersbe, ein Bibelausleger, den ich sehr schätze, hat das so beschrieben. Er sagte, die Errettung, die menschliche Rettung, passiert in drei Ebenen. Oder wie die Trinität, also die Dreieinigkeit Gottes, so funktioniert auch die Errettung. Das Erste, der Vater hat uns von Grundlegung der Welt auserwählt. Er wusste, er hat das gesagt, okay, die Welt und dieser Mensch wird an mich glauben. Jesus Christus hat uns errettet, als er am Kreuz für unsere Schuld starb. Er muss nicht jetzt nochmal sterben. Er ist einmal für unsere Schuld, ein für alle Mal für uns gestorben und das hat er am Kreuz für uns gemacht. Und trotzdem ist nicht die ganze Menschheit errettet, sondern hier kommt Gottes Geist ins Spiel. Gottes Geist oder durch Gottes Geist sind wir errettet, als uns bewusst wurde und wir uns bewusst für Gott entschieden haben und an ihn glauben. Quasi unsere Wiedergeburt, unsere Bekehrung. Und so merken wir, dass selbst bei der Rettung brauchen wir Gottes Geist, um ihn zu verstehen, um das anzunehmen. Lass uns weitergehen. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Da wir Gottes Geist in uns haben, können wir jetzt göttliche Dinge aufnehmen und verstehen. Der Geist der Welt oder die Menschheit sozusagen um uns herum hat hier gar keine Chance, irgendwas zu verstehen oder zu erkennen. Und ich denke, das ist gerade in unserer heutigen Zeit und in unserem christlichen Abendland ein großes Problem. Wir wollen oft Gott mit menschlicher Weisheit oder Logik verstehen. Ja, dann sprach ich mal mit einer Person und die sagte, ich merkte, der dringt nicht durch, der versteht es irgendwie noch nicht. Ich sage, du brauchst Jesus. Ja, aber ich verstehe das noch nicht ganz. Das muss ihm erstmal logisch quasi auf einer Tafel vorgerechnet werden. Und wenn er dann sagt, okay, 1 plus 1 gleich 2, ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Er will es quasi mit menschlicher Logik, will er geistliche Dinge verstehen. Das geht nicht. Und da merken wir in unserer Gesellschaft, wir können nicht mit unserem menschlichen Maßstab, mit der menschlichen Gesellschaft, die wir heute haben, sagen, in die Bibel gehen und sagen, okay, jetzt Gott, erklär mir das mal, so wie unsere Gesellschaft jetzt funktioniert, erklär mich dir. Sondern es ist vielmehr, dass wir in die Bibel, in Gottes Wort hineintauchen müssen und sagen, Herr, offenbare du uns, zeig uns, wer du bist. Und dann sehen wir ganz unten, da sehen wir ganz deutlich, dass die menschliche Weisheit oder die Gesellschaft, die kann das nicht erklären, weil es geistlich ist. Es ist nicht nur logisch, sondern es ist über quasi. Die Gedanken Gottes sind höher, sind über denen, die wir heutzutage haben in uns. Auch gerade Menschen, die in einem christlichen Kontext aufgewachsen sind, aber sich nicht bewusst für Christus entschieden haben, haben hier Schwierigkeiten. Weil sie gerade in dieser christlichen Kontext, in dem sie leben, so mitschwimmen, aber sich nicht ganz bewusst gemacht haben, was hat Gott für mich getan, wer ist Christus für mich, sondern nur so dabei sind, die haben manchmal Schwierigkeiten. Und die haben oft dann, manchmal kommen dann, hört man dann von großen Glaubenskrisen oder von Zweifel, wo die Menschen dann sagen, okay, ab jetzt lasse ich das mit dem Glauben. Oder vielleicht habe ich nie geglaubt. Ja, das ist dann immer ganz schwer zu beurteilen. Wir haben Gottes Geist bekommen. Und das ist so wunderbar, Vers 12. Wir haben es empfangen. Wir haben Gottes Geist bekommen. Das ist ein ganz, ganz großes Vorrecht, ein Geschenk. Nicht ein Geist der Knechtschaft, wie es einige sagen. Die Christen dürfen ja keinen Spaß haben. Auch nicht ein Geist der Furcht, wo wir vor Gott Angst haben müssen, dass er uns jeden Moment bestraft. Begründet oder unbegründet, ja. Das ist ein Geist der Furcht. Nein, wir haben Gottes Geist bekommen. Lass uns mal 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft und Liebe und Besonnenheit, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Das ist sein Geschenk. Das ist der Geist, der in uns lebt. Wenn wir jetzt noch dazu nehmen, Galater 5, und da predigt ja Harry gerade fleißig drüber, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, also quasi das, was der Geist bewirkt, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir merken, dadurch, dass der Geist in uns wohnt, sind wir reich beschenkt. Wir haben nicht einen Geist der Welt empfangen, sondern wir haben Gottes Geist bekommen, der viel, viel größer ist als das, was uns die Menschheit oder die Welt uns geben kann, damit wir die Dinge verstehen und erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ich denke, wir realisieren zu wenig, welchen Geist uns Gott gegeben hat, geschenkt hat. Was für ein Vorrecht wir haben, Gottes Geist in uns zu tragen, in uns zu leben. Was für eine Kraftquelle, was für eine Grundlage, die wir haben, auf der wir stehen können. Hast du schon verstanden, was Gott dir geschenkt hat, dadurch, dass der Geist Gottes in dir lebt? Ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen, was uns immer wieder neu bewusst werden muss. Ja, der Geist Gottes lebt in uns und wir können jetzt Dinge verstehen, wir können jetzt Dinge tun, nicht aus uns, sondern durch Gottes Geist, die wir vorher nicht verstanden haben. Wir können Dinge verstehen, die viele andere nie verstehen werden, weil sie Gottes Geist nicht haben oder nicht haben werden. Ich glaube, wir können immer mehr in Gottes Wesen hineintauchen, wie es in Vers 10 steht. Der Geist Gottes erforscht auch die Tiefen Gottes. Durch den Geist können wir in die Tiefen Gottes eintauchen und Gott erkennen. Und ich glaube, wer das tut, wer das erlebt, der weiß, Gott ist so gewaltig, Gott ist so wunderbar, der Geist Gottes ist so herrlich und es ist so schön, ihn zu haben als Kraftquelle, als Stärkung, als Begleiter, als Fürsprecher, als einer, der mir zeigt, wer Gott ist. Ohne ihn würde ich Gott nicht erkennen können. Vers 13. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Menschliche Weisheit hat hier gar keinen Platz, weil Gottes Geist damit nicht erklärt werden kann. Vielleicht hattest du schon mal so eine Situation, wo du einem Ungläubigen die Dreieinigkeit Gottes versucht hast zu erklären. Ja? Es gibt dann so Beispiele mit Wasser, ne, so Dampf, Eis und normales Wasser. Es gibt sicherlich gute, anschauliche Bilder, die man das vielleicht denen das erklären kann. Aber irgendwann merkst du, er versteht es nicht. Das kommt bei ihm nicht an. Das kann der auch nicht verstehen, weil er mit seiner menschlichen Weisheit kann er göttliche Dinge nicht aufnehmen. Erst durch den Geist Gottes können wir Geistliches aufnehmen und auch deuten oder beurteilen, wie es hier steht. Wir können Geistliches durch Geistliches deuten. Und hier ist es nicht eine Sprache gemeint. Ja? Es gibt ja Menschen, die versteht man im normalen Leben nicht, weil die so Kananäisch sprechen, mit so viel Vokabular. Ja, unser Eins versteht das noch, ja, aber so der normale Mensch kann ihn nicht verstehen. Das meint Paulus hier nicht mit dieser kananäischen Sprache, sondern mit den geistlichen Dingen, mit dem Inhalt. Es geht darum, dass wir Gottes Dinge und Gottes Wesen und Gottes Wort durch den Geist Gottes erklärt bekommen und verständlich gemacht werden. Vielleicht hattest du das schon mal erlebt, dass du eine Bibelstelle schon so oft gelesen hast und irgendwann mal hat der Geist Gottes es dir aufgegangen und verstanden hast, jetzt Gott verstehe ich. Ein natürlicher Mensch kann sowas nicht verstehen. Ein Mensch, der den Geist Gottes hat, er kann es verstehen. Es sind Dinge, die wir erst mit dem Geist Gottes verstehen. Als ich mich bekehrt habe, war ich 11. Da habe ich noch lange nicht alles verstanden. Ich habe mich dann taufen lassen mit 16 und auch da war ich immer noch ein Kind im Glauben. Auch da habe ich nicht alles verstanden. Und ich habe Gott immer mehr verstanden, gewirkt durch seinen Geist. Und diesen Themen, und auch heutzutage und auch jetzt immer noch, werden mir Themen klar und werden mir Dinge deutlich, die der Geist Gottes in mir bewirkt, wo ich sagen kann, danke Gott, jetzt habe ich es erst verstanden. Das sind Dinge, die hören wir in unseren Predigten, fast jedes Mal. Und die gehen hier rein und da raus. Und ich verstehe sie nicht. Und irgendwann mal macht es Klick in mir. Irgendwann mal habe ich verstanden, was heißt es, auf den Namen Jesu getauft zu sein? Das sagt man ja so ganz schnell, ja, Taufe, wir taufen nicht auf den Namen. Und dann irgendwann habe ich das realisiert, dass Gott jetzt, dass ich jetzt Gott in mir trage? Was heißt es, zu Ehre Gottes leben? Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um meine Leistung, sondern diesen Fokus und diese Ausrichtung auf Christus. Was heißt es, Gottesfurcht zu haben und keine Menschenfurcht? Und da lerne ich immer noch, wo ich meine Menschenfurcht ablegen muss und sagen, Gott, ich will dich fürchten, ich will dich anbeten und nicht Dinge tun, um Menschen zu gefallen. Gott als Versorger zu erleben und das auch anzunehmen, zu sagen, Gott, du bist mein Versorger. Du bist der, der mir alles gibt, der in allen meinen Lebenslagen mich versorgen kann. Und ich hoffe, dass ich Gott immer mehr verstehe und noch viel mehr Tiefen Gottes erkenne und eintauchen kann. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, aber Gottes Geist gibt es dir, gibt es uns, dass wir stückweise verstehen können und stückweise offenbart er uns sein Wort und wir können drin wachsen und wir können drin mehr und mehr begeistert werden von dem, was Gott uns gegeben hat. Und so will ich auch mich persönlich weiter von Gottes Geist formen lassen, ihm zu ehren, damit ich Geistliches durch Geistliches deuten kann. Durch den Heiligen Geist kann ich die geistlichen Dinge aus Gottes Wort, aus Gottes Wesen verstehen. Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil er geistlich beurteilt wird. Ein Ungläubiger kann leider damit nichts anfangen. Dem kannst du noch so viele gute Predigten geben, er wird das nicht verstehen. Er hat Gottes Geist nicht und somit hat er auch kein Verständnis. Er kann es nicht nachvollziehen. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, er hält es für Unsinn. Und ich weiß nicht, wie oft du das schon mal gesagt bekommen hast. Ja, an diesen Unsinn glaubst du? Merk dir, er kann es nicht verstehen. Für ihn ist es Unsinn, weil er nicht Gottes Geist hat. Es fehlt ihm das Unterscheidungsvermögen, das wir durch den Geist Gottes empfangen haben. Das ist so gewaltig. Was für ein Vorrecht haben wir, dass wir den Geist Gottes in uns haben. Wenn wir weiterlesen in Kapitel 3, dann fügt Paulus noch eine weitere Kategorie hinzu, nämlich die fleischlichen. Ich lese mal Kapitel 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Also Paulus macht ja hier in unserem Text eine ganz deutliche Unterscheidung zwischen den Ungläubigen oder denen, die den Geist nicht haben und denen, die den Geist haben. Und jetzt fügt Paulus hier in Kapitel 3 noch eine weitere Kategorie hinzu, den Fleischlichen. Das sind Gläubige, die aber noch nicht viel verstanden haben. Ja? So wie ich mal Kind im Glauben war und noch nicht viel verstanden habe, quasi fleischlich, aber irgendwie unmündig in Christus, aber doch in Christus, so fügt er hier eine Kategorie hinzu. Es sind Gläubige, die noch nicht gereift sind. Sie sind immer noch Kinder im Glauben. Sie sind nicht gewachsen. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du das vielleicht schon mal irgendwie beobachtet hast. Manchmal, muss ich ehrlich sein, beneide ich solche Christen, ja, die nicht gewachsen sind. Die nehmen das alles so einfach an und die sind so kindlich im Glauben und dann denke ich, Mensch, ja, das ist doch toll. Aber dann erkenne ich, dass Gott mir schon so viele Dinge zu verstehen gegeben hat durch seinen Geist. So viele Dinge, die so viel schöner sind durch seinen Geist, dadurch, dass ich es hier erkannt habe. Ich will da nicht zurück. Nein, ich will in meinem Glauben wachsen. Ich will weitergehen. Ich will Dinge verstehen. Und ich wünschte mir, oder ich hätte mir oft gewünscht, dass ich viele Dinge schon früher verstanden hätte. Und wahrscheinlich werde ich das in 10 Jahren auch noch sagen. Damals, ja. Mit Mitte 30, da war ich ja noch dumm. Ja, ja nicht, vielleicht nicht immer. Hätte ich das mal damals erkannt, was Gott in seinem Wort mir gegeben hat, würde mein Leben vielleicht doch nochmal anders aussehen. Und so wünsche ich mir, dass ich Dinge mehr und mehr erkenne durch seinen Geist in seinem Wort und mehr eintauche in Gottes Wesen. Ein natürlicher Mensch, der kann das leider nicht aufnehmen. Der kann das nicht verstehen, weil er den Gottesgeist nicht hat. Es ist eine Torheit für ihn, weil er geistlich beurteilt wird oder unterschieden. Also es wird deutlich, dass er nicht den Geist hat und dass er nicht mit Gott lebt. Vers 15. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Ein sehr komplexer Text oder ein sehr schwieriger Text. Ich lese ihn nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Weil wir Gottes Geist in uns haben, können wir Dinge aus Gottes Sicht beurteilen oder unterscheiden oder einordnen. Und das ist so gewaltig. Dadurch, dass der Geist in uns lebt, können wir Dinge einordnen. Dadurch, dass der Gottes Geist in uns lebt, können wir Dinge unterscheiden. Dadurch, dass der Geist Gottes in uns lebt, können wir Dinge beurteilen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so gestrickt seid. Einige, die kann man ja ganz schnell triggern. Also quasi, du sagst denen was und die springen da gleich drauf auf. Ja, du, ey, hast du das schon gehört? Jojo, bin dabei. Ne? Sofort kaufen, was auch immer das ist. Gar keine Ahnung, was das sein soll. Ne? Die kriegst du zu alles motiviert. Das ist das Gegenteil. Wenn du Gottes Geist hast, dann beurteilst du Dinge. Du sagst, okay, hört sich interessant an. Vielleicht erzähl mir mehr. Erzähl dir mehr. Okay, und hast du daran gedacht? Nee, da habe ich gar keine Ahnung von. Ja? Und was ist mit dieser Sache? Jetzt kommst du mit dir Dinge um die Ecke. Das sind Dinge, die wir beurteilen können oder einordnen können. Und so sind auch geistliche Dinge. Ja, wenn jemand auf uns kommt mit einer neuen geistlichen Wahrheit, dann können wir das einordnen und sagen, okay, ja oder nein, aufgrund von Gottes Wort, durch den Geist, den wir in uns haben, können wir sagen, ja, aber lass uns nochmal ins Wort schauen, wie das da steht, wie das gemeint ist. Und so können wir Dinge unterscheiden, einordnen. Ungläubige können mich nicht beurteilen, und das lesen wir hier im Text weiter, dass ein geistlicher Mensch kann nicht von anderen beurteilt werden, von Ungläubigen. Sie können mich nicht verstehen. Daher hat ein Ungläubiger auch kein Recht, über mich zu urteilen, kein Recht, mich christlich zu beurteilen. Ja? Wenn jemand sagt, das sind gute Christen oder das sind keine guten Christen, das ist ein echter Christ. Wenn das ein Ungläubiger sagt, dann hat das überhaupt gar keine Relevanz. Weil er hat gar nicht den Geist Gottes. Er kann das gar nicht beurteilen, was ist ein Christ oder wer ist ein Christ oder was ist ein guter, ein echter Christ. Woher nimmt er das Unterscheidungsvermögen, um das zu beurteilen, wenn er den Geist Gottes gar nicht hat? Und da dürfen wir, glaube ich, auch wenn Ungläubige zu uns sagen, das sind die echten Christen und das sind keine echten Christen, dann dürfen wir sagen, tut mir leid, du kannst das gar nicht beurteilen. Wenn du selbst kein Christ bist, dann findest du vielleicht gewisse Dinge bei dem toll und bei dem nicht toll oder was auch immer du da für einen Maßstab ansetzt. Aber geistlich kann er das gar nicht beurteilen und unterscheiden. Aus menschlicher Weisheit versuchen sie es zu beurteilen. Aus der Gesellschaft heraus, und das ist ja das Problem der heutigen Kirche, dass die Gesellschaft die Kirche so stark beeinflusst oder sie dahin drängt, gewisse Dinge zu tun, weil die Gesellschaft denkt, dass das richtig ist. Und die Kirche kann fast gar nichts mehr dagegen tun, weil sie quasi von dieser Gesellschaft gedrückt oder erdrückt wird sozusagen. Daher interessiert es mich nicht, was ein Ungläubiger über meinen geistlichen Zustand sagt. Sie können es nicht. Gottes Geist fehlt ihnen, über das zu urteilen. Vielmehr steht hier in dem Vers, er selbst jedoch wird von niemanden oder von niemand beurteilt. Niemand kann mich wirklich beurteilen. Auch Gläubige können es nicht. Es ist Gottes Sache und da dürfen wir nicht Gott spielen, indem wir sowas beurteilen. Und da müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Wir können nicht Menschen beurteilen. Wir sehen zwar Dinge, wir sehen Handlungen, wir sehen Taten, manche nicht gut, manche sündig, eindeutig sündig, Und dennoch steht es uns nicht zu, ihn geistlich zu beurteilen, weil wir zum einen nicht in ihn hineinschauen können und weil wir nicht Gott sind. Gott ist es, der urteilt. Gott ist es, der bis in das Herz und in das Mark sieht, was in diesem Menschen vorgeht. Und daher dürfen wir selbst einen anderen nicht beurteilen. Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Ein interessanter Abschluss dieses Textes. Aber Paulus fragt hier, wer kennt Gottes Wege? Wer kennt seine Gedanken? Wer kann Gott unterweisen? Wer kann Gott korrigieren? Und wieder müssen wir feststellen, wer wir sind und wer Gott ist. Unsere Wege oder seine Wege sind viel, viel höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind viel, viel höher als unsere Gedanken. Und so müssen wir wieder feststellen, dass Gott es ist, der in uns wirkt. Dass Gott es ist, der alles in seiner Hand hat. Dass Gott es ist, der an uns arbeitet und der auch an Menschen arbeitet. So wollen wir uns ihm unterordnen, immer wieder. Vielleicht hast du gewisse Dinge erkannt und du siehst, dein Nachbar hat das noch nicht erkannt. Ja? Dein Bruder im Glauben, du merkst, Mensch, früher habe ich auch so gedacht. Früher habe ich das auch gedacht, aber mittlerweile habe ich das Wort Gottes verstanden. Mittlerweile weiß ich, worauf es ankommt. Lasst uns da wirklich demütig miteinander umgehen. Lasst uns immer wieder Gott unterordnen und sagen, Herr, ich will mich von dir unterweisen lassen, ich will mich von dir formen lassen und ich will nicht einen anderen beurteilen oder verurteilen vielmehr. Wir wollen, oder damit wir Christi Sinn haben, damit wir die Dinge aus seinen Augen sehen und verstehen können. Und das schreibt Paulus hier ganz deutlich, nachdem er den Korinther hier mal deutlich gemacht hat, was es für einen heftigen Unterschied gibt zwischen einem Ungläubigen und einem Gläubigen. Zwischen einem, der den Geist Gottes hat und einem, der den Geist Gottes nicht hat. Und dann sagt er, wir aber wollen Christi Sinn haben. Wir wollen Gott verstehen. Wir wollen in seinem Sinn handeln und aus seinen Augen die Welt verstehen und sehen. Lass mich ein wenig den Text anwenden in das, was wir heute hier so leben. Zuerst, wir haben den Geist Gottes bekommen und dadurch können wir Dinge verstehen. Wir können Dinge mehr verstehen. Wir können immer mehr verstehen von Gott und seinem Wesen. Er hat uns reich beschenkt. Er wohnt in uns und das ist gewaltig. In Epheser 1, Vers 13 steht, er hat uns das gegeben schon mal als Anzahlung. Also es kommt ein Lohn, aber hier hast du schon mal die Anzahlung. Ich gebe dir schon mal den Geist Gottes, damit du dabei bist, damit du siehst und erkennst, wie toll es ist, mit dem Herrn zu sein, bei dem Herrn zu sein, in ihm zu sein. Und so sind wir reich beschenkt mit Dingen, mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Früchten des Geistes, die Gott in uns wirkt. Und wir können gestärkt hinausgehen, weil wir wissen, wer in uns lebt und in wem wir leben. Das Zweite, was hast du von Gottes Wesen schon alles verstanden? Und da will ich dir Mut machen, tauche tiefer in sein Wesen ein, um ihn zu verstehen, um ihn mehr zu verstehen und ihn anzubeten. Bleibe nicht stehen, sondern reife im Glauben. Und wenn du merkst, irgendwie, das wird alles so öde, das wird alles so träge, ja? Jeden Sonntag immer wieder das Gleiche, jeden Mittwoch, irgendwie passiert nichts. Dann tauche in Gottes Wesen hinein. Sage, ich will dich mehr verstehen. Herr, offenbare dich mir. Zeige dich mir durch deinen Geist. Und wenn du das betest, dann wirst du Dinge in deinem Leben erkennen, wo du merkst, das sind Dinge, die hat mir der Geist gezeigt. Die verstehe ich jetzt auf einmal. Auf einmal verstehe ich, was die da vorne sagen. Auf einmal ist die Predigt da vorne, ach, jetzt habe ich das verstanden. Seit Jahren sitze ich hier und habe es nicht verstanden. Vielleicht wird es dir so ergehen. Das dritte, wir haben kein Anrecht zu beurteilen. Wir verstehen noch nicht alles, aber wir wachsen in seinem Sinn. Ja, wir sind immer noch Menschen. Es ist immer noch das Fleischliche in uns, aber wir wachsen zu ihm hin. Verurteile deinen Bruder nicht, wenn er gewisse Dinge noch nicht verstanden, sondern helfe ihm, Gott immer mehr zu verstehen. Lasst uns die Menschen um uns herum aus Christi Blick sehen, einander in Liebe motivieren, einander helfen, füreinander zu beten und vieles mehr, was ja unser Jahresmotto ist. Lasst uns Christi Sinn annehmen, lasst uns in Christi Sinn sein. Dazu will ich euch Mut machen und ich hoffe, dass ihr ein wenig mehr Gottes Wesen verstehen könnt durch den Geist, der in uns lebt. Amen.